George Kennan, der als amerikanischer Diplomat in Moskau sitzend begriff, dass die damalige Sowjetunion eben nicht mehr der sozusagen Alliierte auf der Seite der Amerikaner oder auch der Briten war, sondern eine expansive, ideologisch getriebene Macht, die sich im wirklich in komplettem Antagonismus zu Westeuropa und zu demokratischen Grundideen befand. Dieses Telegramm sollte, denke ich, heute jeder Entscheidungsträger noch mal lesen.
Die zweite Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat begonnen. Die vorgezogene Bundestagswahl in Deutschland steht unmittelbar bevor. Und Russlands Totalangriff gegen die Ukraine dauert nun schon fast 3 Jahre an. Was also prägt das Verhältnis Deutschlands zum Thema Sicherheit und Verteidigung? Wie lässt sich unsere Rolle in der NATO beschreiben? Wie hat sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Und warum lohnt es sich für jeden und jede von uns, das lange Telegramm des US-Diplomaten George Kennan aus dem Jahr 1946 nochmal zu lesen? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie und euch sehr herzlich zu einer neuen Folge von Geschichte ist Gegenwart, dem History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Mein Name ist Gabriele Wojdelko und ich freue mich sehr, dass Sie heute zuhören, wenn wir in der nächsten guten Dreiviertelstunde mit der Politikwissenschaftlerin und Publizistin Stefanie Babst über Deutschlands Rolle in der NATO, über Russland als Bedrohung und über das ganz komplizierte Verhältnis Deutschlands zu Verteidigungs- und Sicherheitsfragen sprechen. Wie immer geht es auch in dieser Folge bei uns darum, wie und wo die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Ich habe mich über die Zusage von Stefanie Babst für dieses Gespräch sehr gefreut, denn zwischen 2006 und 2020 hat sie als stellvertretende beigeordnete Generalsekretärin der Public Diplomacy Division im NATO-Generalsekretariat gearbeitet und war da die ranghöchste Deutsche in dieser Zeit. Seit ihrem Ausscheiden aus den Diensten der NATO ist Stefanie Babst eine vielgefragte Gesprächs- und Interviewpartnerin. Sie arbeitet in der Politikberatung, sie ist als Publizistin tätig und ihr Buch Sehenden Auges – Mut zum strategischen Kurswechsel erschien 2023. Bleiben Sie also dran, wenn Sie besser verstehen wollen, warum die Diskussionen über Abschreckung, Verteidigung und Sicherheit es gerade in Deutschland so schwer haben und wie die NATO-Partner in Mittelosteuropa und Nordeuropa, also die Länder an der Nordostflanke der NATO, auf diese Debatten schauen. Liebe Stefanie Babst, herzlich willkommen in Geschichte ist Gegenwart, dem History and Politics Podcast der Körber Stiftung.
Ich bedanke mich sehr, Gabriele, dass ich dabei sein darf.
Wir nehmen auf diesen Podcast am 27. Januar 2025, eine Woche nach der Amtseinführung von Donald Trump in die zweite Amtszeit. Wir nehmen auf ungefähr 4 Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl. Und wir haben jede Menge Diskussionen in Deutschland über das Thema NATO, speziell über den finanziellen Beitrag, den dieses Land zur NATO leisten soll. Wenn du dir die verschiedenen Diskussionen anguckst, über alle Parteien hinweg, ob jetzt der eine sagt 3,5%, die anderen sagen 2 reichen, die dritten sagen ja mindestens 2 sollten es sein. Also es gibt sehr viel Zahlenakrobatik. Was glaubst du, was sagt dir das über die Fähigkeit in Deutschland, strategisch zu denken?
Was ist strategisches Denken, wäre so eine Gegenfrage von mir. Ich könnte dann vielleicht meine eigene kleine Definition anbieten und sagen, strategisches Denken in meinen Augen wäre es, internationale Entwicklungen erstens möglich zu antizipieren, zweitens, eine relativ klare Vorstellung der eigenen nationalen Interessen zu haben. Drittens, den Instrumentenkasten zur Umsetzung dieser Ziele immer klar im Blick zu haben und zu schauen, wo muss ich eventuell nachjustieren, was muss ich verändern. und sich dann aufmachen, das Ganze auch dann in die Realität umzusetzen. Und ich kann überhaupt nicht in Deutschland erkennen, weder bei der einen noch der anderen Partei, dass das ein Prozess ist, der in irgendeiner Form schon in Gang gekommen ist, geschweige denn schon Ergebnisse gezeitigt hat. Also wir sind sehr stark noch bei der Frage unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit und reduzieren das eben auf Prozentzahlen. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht, dass wir nicht verteidigungsfähig sind. Das ist ja nur ein Teil des strategischen Dilemmatas, in dem wir sind, sondern die Frage, die sich doch uns als Deutsche stellen müsste, ist, was sind wir Deutsche bereit für die Sicherheit Europas in die Waagschale zu legen.
Mhm.
Und das nicht akademisch in Sonntagsreden oder in irgendeiner Form theoretisch, sondern ganz praktisch.
Und Sie haben jetzt beschrieben, dass das alles sehr, na, wie soll ich sagen, mathematisch diskutiert wird, dass wir viel über Zahlen reden, dass so eine strategische Weitsicht fehlt. Woran glauben Sie, liegt das denn in Deutschland? Es wird ja manchmal gesagt, die Deutschen haben deshalb so eine große Schwierigkeit mit dem strategischen Denken, weil sie eben im 20. Jahrhundert sehr viel Gewalt verursacht haben auf der Grundlage ihrer Gewaltgeschichte. Also der Militarismus des 20. Jahrhunderts, der führt eben dazu, dass wir Deutsche ein besonders schwieriges Verhältnis zum Thema Strategie, zum Militär, zum Thema Krieg haben. Ist das einer der Gründe oder sehen Sie noch andere?
Also ich halte das eigentlich für einen vorgeschobenen Grund, insbesondere bei einer Gruppe politischer Entscheidungsträger, die die eigene geschichtliche Bewältigung ja auch nur in sehr reduzierten Maße vollzieht, also auch nicht wirklich das große Ganze betrachte. Ich glaube, in Deutschland ist es wirklich schwer, diese Maß- und Mittelhaltung, dieses wir sind von Freunden umzingelt, diese Friedensdividende-Vorstellung, das klebt alles an uns wie Kaugummi. Und wir möchten so furchtbar gern weiter an diesem Kaugummi kleben. Also wir möchten ganz gerne, dass das alles so bleibt. Und diese Gewissheit, dass es eben halt nicht mehr so ist, die Realität ist einfach nicht mehr so, ist, glaube ich, bei vielen Menschen in der ganz allgemeinen Öffentlichkeit, aber insbesondere bei den politischen Entscheidungsträgern etwas, was sie irgendwie nicht richtig auf die Reihe kriegen können.
Wenn Sie über die Friedensdividende sprechen, dann ist das doch aber vor allen Dingen aus meiner Sicht ein westdeutsches Thema, oder? Also von der Friedensdividende profitiert haben ja vor allen Dingen wir geborene Westdeutsche. Bei den Ostdeutschen sah es anders aus,
ja,
oder?
Ja, absolut. Das ist durchaus richtig. Die haben, die Menschen in der ehemaligen DDR haben natürlich eine andere Erfahrung damit gemacht und können das für sich auch nicht proklamieren. Das ist völlig richtig. Aber wenn wir jetzt überlegen, wir sind jetzt schon ein paar Jahrzehnte Gesamtdeutschland so, und eine neue Generation oder Generationen vielmehr sind ja mittlerweile auch herangewachsen, stehen in der Öffentlichkeit, bilden ihre Meinung, artikulieren sich. Also dann denke ich, ja, also wo ist das, was uns also als Gesamtdeutschland jetzt irgendwie erkennen lässt, dass die Welt, in der wir gelebt haben, nicht mehr vorhanden ist? Und was sind wir wirklich bereit, jetzt auch für Schritte zu tun? Und ich kann vor allen Dingen in den politischen Parteien nicht erkennen, dass über diese Dinge auch nur gesprochen wird.
Also es gibt wenig Debatte über den breiten Kontext. Wo würden Sie denn sagen, wo war der Wendepunkt? Sie haben jetzt eben darauf hingewiesen, dass wir zu lange in dieser Friedensdividende, unter dieser Friedensglocke, nenne ich es mal, verharrt haben. Wo genau wäre der Wendepunkt gewesen? Wann hätten wir eigentlich aufwachen müssen?
Also spätestens natürlich 2014, als Russland seine grünen Männchen über die ukrainische Grenze schickte, die Krim annektierte und auch Teile des ukrainischen Donbass. Und das war eine Zeit, in der ich ja noch bei der NATO war und ich erinnere mich sehr gut an die deutschen, auch offiziellen Reaktionen im Bündnis. Die waren primär geprägt von Ungläubigkeit und sie waren vor allen Dingen geprägt von dem nicht vorhandenen Willen, das NATO-Russland-Verhältnis und das eigene deutsch-russische Verhältnis vor dem Hintergrund dieser beispielslosen Aggression zu überdenken. Man hat wirklich daran festgehalten, um jeden Preis, also an dem Alten. Und das zieht sich ja ein Stück weit dann durch die vergangenen 10 Jahre. Und Ich bin nach wie vor der Meinung, wir hätten 2014 begreifen müssen, dass wir mit Russland wirklich einen höchst gewaltbereiten, aggressiven Akteur hier in Europa haben. Und das haben wir irgendwie nicht wahrnehmen wollen.
Naja, wenn ich mich erinnere, wir nehmen jetzt, habe ich ja am Anfang gesagt, Ende Januar 2025 auf. Es sind jetzt beinahe 3 Jahre seit der Vollinvasion, seit der russischen Vollinvasion in die Ukraine. Und wenn ich mich richtig erinnere, bis kurz vor dem besagten Tag der Invasion haben wir ja hier in Deutschland auch noch über die Nord Stream 2 Pipeline als ein wirtschaftliches, rein wirtschaftliches Projekt diskutiert und eben nicht als ein politisches Projekt. Was denken Sie, also welche Akteure sehen Sie vor allen Dingen in der Verantwortung für diese, ich würde mal sagen, doch lang anhaltende, schwierige und zähe Diskussion?
Also primär verantwortlich war natürlich die damalige Bundesregierung, sowohl die vorletzte noch von Angela Merkel geführte, die an dieser Politik der Annäherung durch Wandel, durch Handel mit Russland, an dieser strategischen Modernisierungspartnerschaft ja um jeden Preis festhalten wollte. Aber auch die jetzt ausscheidende Ampelregierung hat ja auch eigentlich kaum vorbereitend agiert auf das, was sich über Monate vor unseren Augen darstellte. Jeder, der ein bisschen genauer hinschaute, konnte sehen, was sich da auf der russischen Seite zusammenbraut, dass das keine sogenannte Show of Force werden würde, sondern wirklich alle Elemente kamen zusammen, die deutlich machten, hier wird ein militärischer, vollumfänglicher Krieg vorbereitet. Ich erinnere mich, dass ich wenige Tage vor dem 24. Februar eingeladen war im Auswärtigen und Verteidigungspolitischen Ausschuss im Bundestag zu einem anderen Thema. Ich sollte über den strategischen Kompass was sagen, der Europäischen Union. Und ich konnte kaum mehr an mich halten, weil ich begriff, dass vor mir Menschen saßen, die wirklich von der Realität abgekoppelt waren. Niemand wollte darüber reden, dass sich wirklich innerhalb von wenigen Tagen der größte konventionelle Krieg in Europa vor unseren Augen darbieten würde. Das war ja nichts, was man jetzt irgendwie nochmal erraten konnte oder das war für alle, denke ich, greifbar. Und durch die Fraktion hindurch guckte ich wirklich nur, sorry, wenn ich das so brutal sage, in tote Augen. Also da war keine Vorbereitung, da war nichts, da war gar nichts. Da hatten sich niemand Gedanken gemacht, was machen wir jetzt eigentlich? Auch das ist natürlich nur ein Beispiel dafür, für wie politische Entscheidungsträger damals reagiert haben. Gut, also ein paar Tage später hat der Bundeskanzler Scholz dann seine berühmte Zeitenwende-Rede gehalten. Und das war in meinen Augen so ein Stück weit ein PR-Befreiungsschlag. Man musste jetzt ja irgendwie reagieren und natürlich mit der Summe von 100 Milliarden Euro, die man jetzt für Verteidigung aufbringen wollte, hörte sich das auch wirklich so an, als hätten die Leute den Schuss gehört. Aber wie wir heute wissen, 3 Jahre später, die Zeitenwende-Politik ist eine relativ stotternde, zahnlose Maschinerie, die wirklich nicht in den Köpfen angekommen ist.
Na, wir kommen auf die Zeitenwende nochmal zurück. Mich interessiert noch ein anderer Punkt. Sie haben eben geschildert, dass Sie eingeladen waren im Februar 22. Sie waren damals schon nicht mehr bei der NATO, aber eben bis 2020 ja viele, viele Jahre bei der NATO tätig, auch in leitenden und wichtigen Funktionen. Und mich würde interessieren, wie haben die Verbündeten, ich sage jetzt mal zwischen 2014 und 2020 in ihrer aktiven Zeit bei der NATO, wie haben die Verbündeten auf Deutschland und auf die Debatten, die wir hier geführt haben, geschaut?
Diplomatisch zurückhaltend, skeptisch. Das wäre so eine Formulierung, die mir da ganz ad hoc einfällt. Und zum Teil auch wirklich innerviert. Also genervt. Genervt auf das, was aus Deutschland kam, gerade mit Blick auf die Blockade zu Nord Stream 2. Wir wollten das in bestimmten NATO-Committees einfach nicht thematisieren. Und wenn andere dann wirklich darauf drängten, es zu thematisieren, hat der deutsche NATO-Vertreter da gesessen und eben die offizielle Instruktion seiner Hauptstadt vorgelesen und gesagt, das ist alles nicht furchtbar schlimm, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt und Russland ist unser Partner. Und natürlich haben vor allen Dingen die wie man heute sagen würde, Frontstaaten, also die baltischen Republiken und Polen, Rumänien, die Tschechische Republik, die damals noch mehr pro-westliche Slowakei und Slowenien. Das waren alles Staaten, die darauf wirklich genervt reagierten, weil sie schon erahnten und zum Teil natürlich auch aus ihrer historischen Erfahrung wirklich wissen, dass man es bei Russland um einen Akteur zu tun hat, der wirklich aggressiv und gewaltbereit ist. Mm. Und das ist etwas, was wir als Deutsche wirklich nicht wahrhaben wollten. Also da waren schon sehr viel skeptische, genervte Zwischentöne zu hören. Mm-hmm. Die sind natürlich immer lauter geworden und heute versteckt sich auch keiner mehr da.
Mm. Ja, wir werden über Deutschlands Rolle in der NATO, wie sie heute aussieht und wie sozusagen die historischen Vorläufer sind, noch sprechen im Verlauf unseres Gesprächs. Lassen Sie uns auf die Zeitenwende zurückkommen. Sie haben gesagt, die Zeitenwende-Rede, ja, die ist ja viel gehört worden, die war auch wichtig damals, aber Sie haben es als PR-Maßnahme bezeichnet. Drehen wir den Spieß mal um. Wie müsste denn eine wirkliche Zeitenwende im sicherheitspolitischen Denken in Deutschland aussehen, Ihrer Meinung nach?
Also sie müsste damit beginnen, dass die politischen Verantwortlichen, die hoffentlich künftige Bundesregierung, zunächst einmal ganz klar ihre Zielsetzung benennt. Mhm. Was ist denn die Zielsetzung mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine? Was ist denn die Zielsetzung strategischer Art mit Blick auf unser Verhältnis zu Russland? Was ist denn das, was wir als Deutschland als Zielsetzung verfolgen wollen mit Blick auf die europäische Sicherheit? Mhm. Und hier würde ich mir eine ganz klare Formulierung wünschen. Aus meiner Sicht ist Russland, solange dieser Putinismus dort herrscht, ein Akteur, ein revanchistisches, kleptokratisches, wirklich für uns alle super gefährdendes System, was am liebsten und am besten verschwinden sollte. Ich bin der Meinung, wir sollten zumindest deutlich machen, dass wir Russland mit allen möglichen Mitteln, mit allen den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, in seinem Aktionsradius begrenzen müssen, damit es eben halt nicht mehr diesen Expansionsfantasien danach läuft und diese mit militärischer Gewalt umsetzt. Ich bin auch der Meinung, dass ein Europa ohne die Vollmitgliedschaft der Ukraine sowohl in der NATO als auch in der EU nicht wirklich sozusagen ein gesamtheitliches Konzept darstellt. Und ich würde mir natürlich auch sehr wünschen, dass eine deutsche Regierung sagt, zu unserer Zeitenwende-Strategie gehört auch, dass wir versuchen, die Staaten, die jetzt noch unter Russlands Einfluss leben müssen, das sind Staaten wie die Moldauische Republik, aber auch das wirklich echt geknüppelte Weißrussland, dass diese eine echte Perspektive haben, zu einem gemeinsamen westlichen, demokratischen, freiheitlichen Europa zu kommen. Mhm. Also das sind zwar große Zielsetzungen, aber wenn ich diese nicht benenne, wie soll ich mich denn aufmachen, auch nur den ersten kleinen Schritt in diese Richtung zu machen? Mhm. Also wir haben diese Zielsetzung nicht. Und zu sagen, wir unterstützen die Ukraine, solange wie es notwendig ist, ist keine klare strategische Zielsetzung. Das ist Wischiwaschi. Und mit diesem Wischiwaschi, den wir jetzt also 3 Jahre lang gesehen haben, haben wir die Ukraine wissentlich, wirklich wissentlich in eine militärisch schwächere Lage gebracht und sie jetzt in dieser ganz grundsätzlichen, schlechten und wirklich schwierigen, existenziell bedrohlichen Lage weiter verharren lassen.
Vielleicht nochmal 2 kleine Nachfragen. Sie haben vorhin gesagt, also es wäre sozusagen Teil einer wirklichen Zeitenwende, dass wir Russlands Expansionsdrang einhegen. Sie haben auch die Formulierung benutzt, dass Russland, dass es verschwindet. Nur nochmal die Nachfrage, also geht es um den Expansionsdrang, den wir einhegen und der verschwinden soll? Oder würden Sie auch sagen, Teil einer solchen Strategie wäre eine Spekulation auf den Zerfall der Russischen Föderation? Also dass Russland sich selbst zerlegt, auflöst? Nur damit ich es nur für die Hörerinnen und Hörer...
Also was ich nicht meine, um damit mal anzufangen, ist sozusagen ein aktiv betriebener Regimewechsel.
Okay.
Das wäre für mich quasi die Grenze, weil ich der Meinung bin, das müssen die Russen schon selber auf die Reihe kriegen. Sie müssen mit ihrem Regime leben. Aber alles, was darunter fällt, beispielsweise eine Zerfallserscheinung, wäre in meinen Augen jetzt kein strategisches Drama, vor dem wir uns fürchten sollten oder das uns andersherum gesagt davon abhalten sollte, wirklich auch dieses russische Regime in allen seinen Komponenten zu begrenzen. Einzuschränken. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein bisschen sanft einzuschränken, sondern wirklich auch die vulnerablen Teile zu treffen, die dann vielleicht einen solchen Zerfallsprozess auslösen könnten. Also ich denke beispielsweise, denke ich an den wirtschaftlichen Bereich und an unsere Sanktionspakete. Wir sind ja mal angetreten und haben gesagt, wir glauben also, dass wir den Preis Russlands erhöhen müssen für seine militärische Aggression und wollen auch wirklich die russische Wirtschaft treffen. Aber wir unterlaufen unsere eigenen Sanktionen. Beispielsweise im energiepolitischen Bereich, indem wir weiter dann über Drittstaaten russisches Erdöl und Erdgas einkaufen. Wir sind nach wie vor als Europäer im Bankenbereich in Russland beschäftigt. Also selbst im Lebensmittelbereich gibt es nicht wenige Unternehmen, die diese Sanktionen unterlaufen, ob nun direkt oder über Drittstaaten im Kaukasus oder über Zentralasien agieren. Also wir machen aus unseren eigenen Sanktionen einen Käse, so einen löchrigen Käse. Und wundern uns dann, dass wir eben halt nicht diese Effekte erzielen. Also ich bin in der Tat der Meinung, dass ein Europa ohne dieses schreckliche putinistische Regime viel, viel besser wäre. Und daraus mache ich auch kein Geheimnis. Ich bin wirklich der Auffassung, wir müssten dieses Regime nach allen unseren Kräften, mit allen unseren Kräften wirklich in die Ecke drängen.
Lassen Sie uns einen Moment bei Russland bleiben, weil das wirklich ganz, ich das ganz interessant finde. Wir sind ja ein historisch orientierter Podcast. Das heißt, lassen Sie uns ein bisschen zurückgucken in die Zeit des Kalten Krieges. Wenn Sie die russische Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik unter Präsident Putin vergleichen mit den sicherheits- und verteidigungspolitischen Zielen der Sowjetunion während des Kalten Krieges, wo sehen Sie die wesentlichen Unterschiede? Es wird ja oft gesagt, Putin ist ein Kind, ein Sprössling des KGB, er hat vieles übernommen. Also wo sehen Sie die wesentlichen Unterschiede?
Also die Sowjetunion war in Europa eine Status-Quo-Macht. Nicht, was ihren Expansionsdrang beispielsweise in der dritten Welt, in den Schwellenländern, würden wir heute sagen, anging, in Afrika, Asien. Aber in Europa war die sowjetische Führung oder Führungen bereit, den existierenden Status quo zu akzeptieren. Sie hatten ihren Einflussbereich, wir hatten unseren Einflussbereich. Hier und da wurde da ein kleines bisschen sozusagen ajustiert, aber im Großen und Ganzen war der Status quo für die Sowjetunion akzeptabel. Das ist mit Putin und seinem Russland völlig anders. Putin ist ja gerade angetreten, den Status quo mit Gewalt zu verändern. Und er hegt diesen Plan schon sehr lange. Er träumt schon sehr lange davon. Er hat eine kurze Zeit genutzt, um sich und Russland so als Partner anzubieten. Einmal mehr denke ich an die über 20 Jahre, die ich auch wirklich Teil dieser NATO-Russland-Grundakte war. Ich habe sehr viele Projekte im Rahmen des sogenannten NRC, des NATO-Russia Councils, zu verantworten gehabt. Ich habe mehrere NATO-Russland-Komitees geleitet. Ich war verantwortlich für unsere Büros in Kiew und in Moskau. Also ich habe diese Entwicklung der Partnerschaft noch sehr, sehr deutlich vor den Augen und sehe, dass am Anfang, so 2002, 3, 4, 5, 6, in diesen Jahren, die russische Seite durchaus Interesse hatte, mitzuspielen. Aber das lag natürlich auch zuvorderst daran, dass das damalige putinsche Russland gar nicht so viele Alternativen hatte. Natürlich waren wir in Europa, war die Europäische Union, war die NATO, waren auch die bilateralen Beziehungen zu den NATO-Mitgliedern für Russland absolut elementar, wirklich absolut wichtig. Aber das kippte nach einer Zeit und die Russen fingen dann spätestens so 2010, 11, 12 an, immer mehr, also die von uns gemeinsam entwickelte sicherheitspolitische Agenda zu reduzieren, zu hinterfragen, zu torpedieren.
Das heißt, das Zeitfenster, was Sie beschreiben, war eigentlich relativ kurz. Also es gab diese Rede Putins im Bundestag, die er auf Deutsch gehalten hat. Und 2008 war der Krieg gegen Georgien, hat Russland den Krieg gegen Georgien geführt. Das war also ein relativ kleines Zeitfenster, wo das gekippt ist.
Ja. Und das ist so. Aber das spiegelte sich auf der NATO-Ebene ein Stück weit anders wieder, weil die Russen dort eben dann auch jenseits der Invasion oder der Intervention vielmehr in Georgien und der nachfolgenden, sagen wir mal, Ups and Downs, die es so in diesem Verhältnis gab, sich darauf verlassen konnten, dass die NATO-Mitglieder, vor allen Dingen natürlich auch die Amerikaner unter Obama, das grundsätzliche Verhältnis nicht in Frage stellen würden.
Mhm.
Und Deutschland ist sozusagen der Erste mit gewesen, der erste Staat, der gesagt hat, ja, wir wollen ein Reset. Ne? Wir wollen, dass das alles wieder wunderbar und schön wird.
Mhm. Wir sprechen oder wir führen dieses Gespräch auch, weil Sie 2023 ein Buch vorgelegt haben, wo Sie uns, nicht nur uns Deutschen, aber vorwiegend uns Deutschen auch mehr Mut machen wollen für einen strategischen Kurswechsel. Und ich finde eine Stelle in dem Buch interessant und die passt zu unserer Diskussion über den Kalten Krieg und die Rolle der Sowjetunion. Sie sagen nämlich, Sie beziehen sich auf das lange Telegramm von George Kennan, des amerikanischen Diplomaten George Kennan aus dem Jahr 1946, was ich bemerkenswert finde. Und dort macht er Vorschläge zu einer Strategie der sogenannten Eindämmung der Sowjetunion. Nochmal konkret gefragt, wer sollte dieses Telegramm jetzt, heute im Jahr 2025 lesen und warum?
Der George Kennan, der als amerikanischer Diplomat in Moskau sitzend begriff, dass die damalige Sowjetunion eben nicht mehr der sozusagen Alliierte auf der Seite der Amerikaner oder auch der Briten war, sondern eine sozusagen expansive, ideologisch getriebene Macht, die sich im wirklich in komplettem Antagonismus zu Westeuropa und zu demokratischen Grundideen befand. Dieses Telegramm sollte, denke ich, heute jeder Entscheidungsträger nochmal lesen. Ich glaube, also mal davon abgesehen, dass es nicht so furchtbar lang ist, aber es gibt wirklich eine ganze Reihe von frappierenden Parallelen, wenn man sich das putinsche System heute anschaut und das damalige sowjetische System unter Josef Stalin. Es ist ja nur eine Erinnerung daran, dass wir ein Stück weit mal in einer ähnlichen Situation waren und wir haben damalige Entscheidungsverantwortliche darauf reagiert. Gut, bei George Kennan dauerte es auch relativ lang, ne? Also bevor es dann offizielle amerikanische Außenpolitik wurde, auch mit Varianten und Versionen, das war jetzt nicht eins für eins übersetzt. Aber da war jemand, der sagte, halt stopp, wir müssen unseren Blick auf das Gegenüber verändern. Und wir müssen unsere eigene Resilienz verstärken. Wir müssen unsere eigene Demokratie wehrhaft machen. Und das sind Sätze, die ich jetzt ein bisschen so übersetze, von George Kennan, die heute eins zu eins passen.
Mhm. Das heißt, die Demokratie resilient machen mit Blick jetzt mal wieder zurück nach Deutschland. Eine wehrhafte Demokratie bei gleichzeitiger Eindämmung oder Abschreckung Russlands. Was bedeutet wehrhafte Demokratie? Zielt das ab, dass wir kompetenter werden müssen mit Blick auf Desinformation, also als ein wichtiges Element hybrider Kriegsführung?
Also jenseits dieser grundsätzlichen Erkenntnis, dass wir mit Russland einen wirklich existenziellen Feind, eine Bedrohung vor unserer eigenen Haustür stehen haben, müssen wir, denke ich, als nächsten Schritt sehr genau gucken, was sind die Instrumente, die die russische Seite nutzt. Und Desinformation ist natürlich ein ganz, ganz großes Instrument, was die russische Seite im Übrigen ja schon seit langer Zeit nutzt, um unsere eigenen Diskurse aufzubrechen, um Polarisierung zu befeuern, um Ängste zu schüren. Das wissen wir. Es ist auch beschrieben worden. Okay, und jetzt, was machen wir damit?
Mhm.
Also wie weit sind wir in unserem eigenen Information Space eigentlich bereit, das jetzt nicht nur zu beschreiben und zu analysieren, sondern wirklich auch unsere eigene, um mal so einen Ausdruck zu nutzen, Brandmauer zu erhöhen? Und wie könnte man so eine Brandmauer eigentlich konzipieren, sowohl im technologischen Sinne, was gibt es da für Mittel, aber auch was den allgemeinen Diskurs angeht. Wie kann man Menschen stärker sensibilisieren dafür, dass 80% von bestimmten, sag mal, X-Post aus den petersburgischen Trollfabriken kommt.
Mhm.
So. Also wie kann man das machen? Ich finde, das ist natürlich eine Aufgabe der Regierung, der staatlichen Seite, aber es ist auch eine Aufgabe von Pädagogen, es ist eine Aufgabe von Erwachsenen und Bildungseinrichtungen, es ist eine Aufgabe von all denen, die sich eben halt damit beschäftigen und sagen, guckt mal, ihr normalen Verbraucher, die ihr euch in sozialen Medien bewegt, hier gibt es eben diese Entwicklung und wir müssen verdammt aufpassen, dass wir da nicht uns komplett manipulieren lassen. Das ist jetzt sehr allgemein und vielleicht ein bisschen pinselstrichartig von mir beschrieben, aber das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zur wehrhaften Demokratie gehört aber auch, dass wir über unsere Resilienz sprechen. Wir kommen beispielsweise in Deutschland jetzt im Jahr 3 langsam dazu, dass wir über den Operationsplan Deutschland ein Stück weit mehr Informationen in der Öffentlichkeit bekommen.
Das heißt?
Das ist ja gut, dass es im Bundesministerium der Verteidigung Menschen gibt, die im Auftrag des Ministers jetzt versuchen, unsere Krisenmanagement, unsere Krisenvorsorge, unsere Resilienz entlang einer breiten, sagen wir mal, Handlungspalette in Deutschland zu verstärken. Natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern und den Kommunen und den wirtschaftlichen Akteuren. Aber wir sind zu langsam. Wir sind absolut zu langsam. Das alles ist ein völlig bürokratisierter Prozess. Wir sind heute hier an der Ostsee.
Das stimmt, wir nehmen in der Nähe von Kiel auf.
Wir
nehmen
in der Nähe von Kiel. Wenn wir hier einmal ein bisschen weiter runter ans Wasser gehen, dann stehen wir quasi auf der anderen Seite gegenüber dem Eingang des Nordostseekanals. Der war während des Kalten Krieges schon ein primäres militärisches Ziel. Und er ist es auch heute noch. Wenn wir aber jetzt beispielsweise zu den verantwortlichen Stellen hier im Kieler Rathaus gehen würden und sagen, was habt ihr denn die letzten 3 Jahre gemacht,
um den
zu schützen? Oder wo sind hier beispielsweise im Kieler Bereich, im Wohnbereich Schutzräume entstanden, renoviert worden, modernisiert worden, gebaut worden? Dann finden Sie Menschen, die sagen, nee, darüber denken wir nicht nach. Ich werde jetzt ein bisschen polemisch und sage, aber wir haben dafür eben halt in der rot-grünen Ratsversammlung 20 neue Radfahrwege gebaut.
Ja.
Okay, also das ist eine Frage von natürlich Priorisierung, natürlich. Mhm. Wo gebe ich mein Geld für aus? Aber ich kann wirklich nicht verstehen, dass wir gerade, wenn wir über den hybriden Krieg Russlands reden und wir haben so wahnsinnig viele Beispiele, wie insbesondere die Ostseeregion zu einem echten Brennpunkt geworden ist, dass wir uns da sozusagen nicht anders aufstellen.
Ja, das ist ein spannendes Thema. Das weist ja hin auf diese Frage auch der maritimen Sicherheit, die veränderte Bedrohungslage in der Ost- und Nordsee. Auch da wieder sozusagen Lehren aus der Geschichte. Wir nehmen heute auf, ich glaube 1 oder 2 Tage, nachdem bekannt wurde, dass wieder ein Unterseekabel beschädigt wurde zwischen Schweden und Lettland in diesem Fall verläuft. Aber nochmal gefragt, was aus der Zeit des Kalten Krieges, wo wir offensichtlich klarer gewesen sind, welche Art von Bedrohung von der damaligen Sowjetunion ausging. Was können wir mitnehmen mit Blick auf maritime Sicherheit und wie wir uns da jetzt aufstellen müssen? Also wie müssen wir auf die Ostsee, die Sie angesprochen haben, gucken und was wären Lehren, die wir mitnehmen können aus der
Also ganz allgemein ist es natürlich völlig klar, dass wir unsere militärische Verteidigungsfähigkeit, insbesondere natürlich auch im maritimen Bereich, deutlich verbessern und vergrößern müssen. Wir haben ja als Deutschland keine riesige Flotte, die wir hier also permanent im Ostseeraum präsent machen können. Und wir brauchen eben mehr maritime Einheiten. Und wenn wir einen Auftrag vergeben für den Bau einer neuen Fregatte, dann kann es nicht sein, dass diese neue Fregatte dann in 20 Jahren auf der Ostsee zu finden sei.
Mhm.
Also das ist jetzt wieder ein anderer Seitenaspekt, aber militärische Beschaffung, die Entwicklung militärischer Fähigkeiten, das muss sozusagen doch ein Konzept, ein holistisches, zu verstehendes Konzept sein, wenn man überhaupt über Räume redet, wie man die besser verteidigen kann und wie man unsere Abschreckungsfähigkeit erhöhen kann. Wenn wir über die Ostsee reden, reden wir natürlich nicht nur über Schiffe, wir reden beispielsweise über Drohnentechnologie.
Mhm.
Drohnentechnologie, das sehen wir seit 3 Jahren in der Ukraine, ist wirklich absolut essentiell, ein ganz zentrales Instrument auf dem Schlachtfeld und wird auch hier im Ostseeraum natürlich schon sichtbar, indem wir eben immer mal wieder in der einen oder anderen Ecke russische Drohnen, Ausspähdrohnen hier wahrgenommen haben. Haben wir eigene Gehmittel dafür? Haben wir eigene Drohnenprogramme? So, nein, haben wir nicht. Es dauert alles sehr lange, bevor wir welche entwickeln. Dann ein drittes Beispiel, kritische Infrastruktur und der Seekabel. Das ist gut, dass die NATO jetzt endlich nach über 2 Jahren auch ein eigenes Zentrum für die Überwachung und Verteidigung der kritischen Unterseeinfrastruktur entwickelt hat. Das ist alles richtig und gut. Aber das sind erstmal Menschen, die in einem Büro sitzen. Damit ist noch nicht eine einzige Fähigkeit genannt. Das sind jetzt Menschen, die sitzen vor Monitoren und versuchen, sich ein Bild zu machen. Schon mal ein erster Schritt. Aber das russische sogenannte Unterwasser-Research-Programm, was schon während der Zeit des Kalten Krieges autonome Unterwasserfahrzeuge der Sowjetunion durch die Ostsee schickte, ist uns sozusagen meilenweit voraus. Wir brauchen also wirklich Fähigkeiten. Und wir brauchen natürlich einen sehr, sehr engen Verbund mit den wirtschaftlichen Akteuren, weil Unterseekabel werden nicht von staatlicher Seite gemanagt, wie wir alle wissen, sondern von privatwirtschaftlicher Seite.
Inwieweit könnte denn Deutschland jetzt im Rahmen der EU oder meinetwegen auch im Rahmen der NATO von den Erfahrungen und von den Kompetenzen der anderen Ostsee-Anrainerstaaten da auch profitieren? Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass die baltischen Republiken, aber auch Polen und andere aufgrund ihrer historischen Erfahrung schon viel länger wachsam sind gegenüber Russland. Also kann Deutschland hier durch eine internationale Kooperation möglicherweise besser und schneller werden. Ich denke an den Ostsee-Anrainergipfel, den es kürzlich gab, wo man sich verständigt hat. Also hilft uns da der internationale Verbund?
Ja, der hilft uns sehr. Und auch wenn wir in den vergangenen 3 Jahren, das war die Verantwortung der letzten Ampelregierung, uns nicht wirklich beteiligt haben, viele Anrainer dort verprellt haben, also diplomatisch auch mit unserer grundsätzlichen Haltung gegenüber der Ukraine, können wir da ja wieder dran anknüpfen. Porzellan ist in der Tat zerdeppert worden, anders kann man das nicht sagen. Es gibt ja einen Grund, warum Deutschland beispielsweise nicht eingeladen worden ist an den jeweiligen Gipfeltreffen der Joint Expeditionary Force Members teilzunehmen.
Das wäre was? Was sind die?
Die Joint Expeditionary Force ist eine Gruppe von 10 Staaten, die sich nach 2014 gegründet hat. Das sind alles NATO-Mitglieder, die sich vereinbart haben, ihre militärischen Fähigkeitsentwicklungen, ihre militärischen Übungen und ihre darüber hinausgehende strategische Bewertung, vor allen Dingen mit Blick auf den Nordatlantik und den Ostseeraum anzupassen. Die haben sich in den vergangenen 3 Jahren nicht nur ab und zu mal getroffen auf Ebene der Verteidigungsminister, Außenminister und Staatsoberhäupter, sondern die üben miteinander. Die haben ein eigenes Hauptquartier. So. Die Briten sind da in the lead. Wir sind nie eingeladen worden, aber wir haben uns auch nicht gemeldet. Also mir ist das nicht bekannt, dass eine deutsche Regierung jemals gesagt hat, wir möchten da auch gerne mitmachen. Aber diese Truppe, diese 10 Staaten könnten eine ganz besondere Aufgabe hier im Ostseeraum übernehmen, weil sie die Lage gut kennen und weil sie, wie gesagt, hier schon mehrfach übungstechnisch unterwegs waren und weil sie auch einfach den politischen Willen haben, hier sich stärker zu engagieren.
Lassen Sie uns nochmal, wir haben jetzt schon an vielen Stellen die NATO erwähnt und mit ins Gespräch gebracht. Im letzten Jahr, 2024, war 75 Jahre NATO bestehen, also das Jubiläum. Ich würde Sie gern fragen, was für Sie sozusagen die wichtigsten Meilensteine sind, die NATO jetzt in diesen, wir wollen jetzt nicht alle ganzen 75 Jahre durchgehen, aber was waren sozusagen die wichtigsten Wendepunkte und Meilensteine? Ich nehme mal an, wir haben jetzt schon viel über die östlichen, Deutschlands östliche Nachbarn gesprochen, die Erweiterung, die Mitgliedschaften der mittelosteuropäischen Staaten, das gehört vermutlich dazu. Aber gibt es so 2, 3 Dinge, wo Sie sagen, das ist etwas, wo die NATO wirklich in den letzten 75 Jahren etwas erreicht hat, was ja, was bleiben wird, ja, also ein Meilenstein.
Es gibt natürlich Meilensteine, die in den Geschichtsbüchern gelandet sind und vielleicht auch noch ein Stück weit in den Köpfen. Dazu gehört sicherlich die erste Auslandsoperation, die die NATO-Mitglieder überhaupt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unternommen haben, nämlich im Kosovo. Also diese Air Operation, die wir damals gemacht haben, hat das Problem auf dem Balkan grundsätzlich gelöst. Nein, wir wissen, dass nicht, das nicht der Fall ist. Aber es war
wirklich
damals ein echt wichtiges politisches Signal, in meinen Augen zumindest, weil nach Monaten des vergeblichen Bemühens, Herrn Milosevic von seiner ethnischen Säuberungspolitik abzubringen, die Masse der Verbündeten, die Mehrheit gesagt haben, nun ist Schluss. Also wir müssen jetzt wirklich auch diese ethnische Säuberung notfalls mit militärischer Gewalt unterbrechen. Und wir sind bereit, das zu tun, auch ohne einen expliziten Beschluss des UNO-Sicherheitsrates. Das war für viele Nationen damals ein echt schwieriges Unterfangen.
Absolut, ich erinnere mich.
Auch ein durchaus kontrovers diskutiertes. Aber es setzte gewissermaßen ein Zeichen mit Blick auf die Handlungsentschlossenheit. Also wir sind entschlossen, etwas zu tun. Man mag ja sagen, das ist vielleicht nicht der richtige Grund, aber wir waren damals der Meinung, das war der richtige Grund. Und das haben wir dann gemacht. Das ist etwas, was ich beispielsweise mit Blick auf die Ukraine komplett vermisse. Also diese Entschlossenheit, zu sagen, das machen wir jetzt. Eine ähnliche Entschlossenheit, und auch das war natürlich ein Meilenstein, waren die Terrorangriffe auf New York und Washington am 11. September 2001. Auch das habe ich noch sehr, sehr lebhaft vor meinen Augen. Und ich bin immer noch ganz stolz, dass die NATO-Mitglieder innerhalb von 48 Stunden sagen konnten, wir rufen hier den Bündnisfall aus.
Das war der Bündnisfall damals.
Ja, das einzige Mal, dass die NATO-Mitglieder gesagt haben, das machen wir jetzt zugunsten unseres größten Mitgliedes. Wir wissen nicht, was eigentlich kommt. Wir haben also 2-3 Informationspuzzleteile, aber 10-20 fehlen uns. Wir sind da also ziemlich in einem geheimdienstlichen, nachrichtlichen sozusagen Vakuum. Keiner wusste, was da eigentlich passiert war und was eigentlich da genau kommen würde. Aber auch da gab es diesen Resolve, also diese Entschlossenheit zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Und auch die fehlt heute komplett.
Was ist denn aus Ihrer Sicht, gibt es den... Was ist der größte Fehler, den die NATO gemacht hat? Vielleicht jetzt nicht in den letzten 75 Jahren, gehen wir mal auf die Jahre seit 89. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das hätten wir definitiv anders machen sollen?
Also das größte, aus meiner Sicht, Desaster, was die NATO-Mitglieder sich kollektiv, aber vor allen Dingen natürlich auch die amerikanische Regierung unter Trump geleistet hat, war sich sozusagen mit Ansage aus Afghanistan zurückziehen. Das war wirklich ein Desaster. Für die Menschen in Afghanistan in allererster Linie, aber auch als strategisches Signal. Man hat natürlich sehr lange bei uns im Bündnis darüber diskutiert, wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir übergeben hier an Afghan Ownership. Und wir haben 20 Jahre lang, ich habe 20 Jahre lang, jede Menge Presslines und Bullet Points für NATO-Generalsekretäre geschrieben, in denen stand Afghan Ownership.
Ja, sozusagen die. Ne? Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele Projekte ich auch mitgestalten durfte, insbesondere natürlich für afghanische Frauen und Universitäten und ach du meine Güte. Und ich war wirklich, jetzt ganz persönlich sage ich das, ich war wirklich lange der Meinung, das meinen wir ehrlich. Also wir meinen es ernst.
Ja.
Wir wollen wirklich Afghan Ownership und wir wollen wirklich helfen, dass sich dort selbsttragende politische und wirtschaftliche, gesellschaftliche Institutionen gründen. Und wir wollen den Rahmen, soweit wir können, schaffen, um überhaupt das zu erlauben in Sachen von Sicherheit. Aber dann gab es den Deal und dann gab es die Ankündigung, also ich meine, das darf man eigentlich gar niemandem erzählen, dass sie so Jahre vorher ankündigen, sie ziehen ihre Truppen ab und geben damit dem Gegner, in diesem Fall den Taliban, Jahre, um sich darauf
vorzubereiten.
Also es war derart idiotisch mit all den strategischen und auch menschlichen Folgen, die das hatte. Also da hat sich die NATO wirklich keinen Ruhmesblatt erkämpft. Und ich muss auch sagen, selbst die Aufarbeitung noch unter meinem ehemaligen Boss, dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg, fand ich erbärmlich zu sagen, also wir machen jetzt Lessons Learned und dazu nehmen wir uns aber 4 Wochen und dann nehmen wir einen amerikanischen Kollegen und da schreibt er mal 6 Papiere zusammen. Mhm. Also das gab keine ernsthafte Lessons Learned, keine selbstkritische Aufbereitung. Mhm. Und das fand ich auch erbärmlich.
Haben Sie denn das Gefühl, dass in Deutschland es eine kritische Diskussion oder eine Aufarbeitung gab über die Beendigung des Afghanistan-Einsatzes? Ja. Ich meine, die Bilder waren ja eindrücklich. Ich erinnere mich noch sehr gut. Wir haben über Ortskräfte diskutiert, die zurückgelassen werden mussten und so weiter. Hat es da?
Ja, also ich fand es unterm Strich natürlich sehr gut, dass es auch eine parlamentarische Enquete-Kommission gab und auch die hat sich ganz offensichtlich Mühe gemacht. Mein Mann beispielsweise, der auch 2 Einsätze in Afghanistan absolviert hat, hat sich auch daran beteiligt, viele andere ja auch. Ich glaube, dass da ganz unterschiedliche Perspektiven eingearbeitet worden sind, die durchaus zu selbstkritischer Reflexion geführt haben, kann man ja nachlesen. Mhm. Das ist gut, das ist ein wichtiger und guter Prozess gewesen. Aber dann stellt sich die Frage, okay, was heißt das jetzt beispielsweise für einen Bundeswehrplaner? Was heißt das jetzt für einen Menschen wie den Generalinspekteur der Bundeswehr? Also wenn er weiß, also dass da etliche Dinge fehlgelaufen sind, was heißt denn das für die Truppe? Was heißt denn das für die Bundeswehr? Was heißt denn das für Folgeaufträge? Mhm. Und das kann ich, vielleicht ist es ein bisschen zu allgemein meine Kritik, aber ich kann das nicht erkennen.
Ja, das bringt uns wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück, wo wir über die Fähigkeit zum strategischen Denken und Handeln gesprochen haben. Zum Schluss unseres Gesprächs lassen Sie uns nochmal auf die NATO gucken unter Trump, also 2. Amtszeit, und auf die Rolle Europas. Ja. Donald Trump hat ja schon in seiner ersten Amtszeit damit angefangen, die Europäer aufzufordern, sozusagen sich stärker zu engagieren in der NATO. Er hat das jetzt fortgesetzt. Er hat von 5% der Wirtschaftsleistung als Beteiligung gesprochen. Und ich erinnere mich, dass 2017 es der französische Präsident Emmanuel Macron war, der unter dem Eindruck der ersten Trump-Präsidentschaft für mehr strategische Autonomie plädiert hat in Europa. Was ist eigentlich daraus geworden aus der Diskussion und wo stehen wir denn mit Blick darauf heute? Ich habe lange nichts mehr gehört von der strategischen Autonomie.
Nein, es ist, glaube ich, ein Thema gewesen, was die Pundits in der sicherheitspolitischen Community, also die offiziellen und professionellen Conference-Hopper und Sicherheitsexperten und alle die, die sich dazu eingelassen haben, Kommentare, Analysen und ganze Bücher geschrieben haben. Das ist durchaus anerkennenswert, aber das hat mit der Realität ja nichts zu tun. Mm. Überhaupt gar nichts. Und die Realität ist, Europa hat nach furchtbar vielen Krisen und Erfahrungen und der ersten Trump-Präsidentschaft es immer noch nicht auf die Reihe kriegt, das zu tun, was es selbst auf hunderten von Seiten Papier beschrieben hat. Nämlich zu sagen, also wir wollen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Wir wollen sie verbessern. Wir wollen schlagkräftiger werden. Und wir sehen ja seit über 20, 25, 30 Jahren, wie viele Initiativen also durch das Dorf getrieben worden sind. Mm. Ich selber war an etlichen auch beteiligt. Also wenn ich an die ganze Debatte denke über Smart Defense, ne, oder über Capability Commitment. Also man hat ganz unterschiedliche Begriffe gefunden, aber dahinter stand immer das gleiche Projekt. Wie können wir den europäischen Pfeiler in der NATO und darüber hinaus auf der Europäischen Unionsseite so verbessern, so vergrößern, dass das militärische Gewicht zwischen beiden Seiten des Atlantiks erstens ausgeglichener ist und dass uns aber auch als Europäer einfach mehr Handlungsspielräume gibt. Mhm. Wenn wir eine Fregatte in das Südchinesische Meer schicken wollen, dann ist das zwar durchaus eine anerkennenswerte Leistung, aber eigentlich sollten wir 10 Fregatten schicken können. So, warum haben wir das nicht? Und das bringt uns natürlich dann wieder auf den ganzen Komplex von europäisch fragmentierter Rüstungspolitik und warum das immer noch ungelöst ist, warum es den politischen Willen in vielen Hauptstädten nicht gibt, überhaupt mehr für Verteidigung auszugeben, warum es nach wie vor Staaten gibt, die auch 10 Jahre nach der Invasion Russlands der Krim und der Ostukraine weniger als 1,4 und 1,5% für Verteidigung ausgeben.
Mhm.
Aber dafür gut 13% für Sozialleistungen ausgeben.
Mhm.
Also ja, wir reden von politischen Prioritäten und die müssen sich deutlich verschieben. Und wenn sie sich nicht verschieben, wenn wir uns weiter nicht in die Lage versetzen, handlungsfähig zu werden, verteidigungsfähig zu sein, dann werden wir, davon bin ich zutiefst überzeugt, wirklich ganz, ganz alt aussehen. Denn wir werden uns in Zukunft nicht mehr auf den amerikanischen Bruder verlassen können, der unsere Hand hält und uns hier in irgendeiner Form verteidigt. Das ist ganz offenkundig.
Mhm.
Trump hat überhaupt kein Interesse daran, hat es immer wieder angekündigt, hat es immer wieder gesagt.
Mhm.
Also noch zu hoffen, dass er es denn vielleicht doch nicht so meint, wie er es gesagt hat, ist wirklich der Ausbund an Naivität. Und darüber hinaus solche Vorschläge zu machen, wie ich das beispielsweise von dem ehemaligen Botschafter Ischinger gehört habe, der möchte jetzt beispielsweise indische und chinesische Peacekeeper in der Ukraine sehen. So, dann denke ich, ja, das ist ja, ich meine, was ist das? Das ist wirklich die komplette Bankrotterklärung unserer eigenen Verantwortung, die wir offensichtlich nicht übernehmen wollen. Die Ukraine ist ein europäischer Krieg vor unserer Haustür. Wir können das doch nicht auslagern wollen, ernsthaft an Chinesen und Inder. Nicht? Aber Sie sehen, das geht sozusagen, es schießt in die eine oder andere Richtung,
naja.
Aber es geht immer auf den Kern zurück. Und der Kern heißt, was sind wir Europäer und wir Deutsche ganz konkret bereit, für die Verteidigung unserer Demokratie zu tun. Nicht theoretisch, nicht auf Seminaren, nicht in Konferenzen, sondern wirklich in Uniform.
Hm. Ja, also und in Deutschland verfängt dieses Narrativ, diese Erzählung, dieser Wunsch nach Frieden. Ich kann den nachvollziehen. Wir alle haben lieber Frieden als Krieg, aber dieser Krieg wurde der Ukraine aufgezwungen durch Russland. Er ist jetzt seit über 10 Jahren haben wir Krieg in der Ukraine und deshalb zum Abschluss die Frage, dieses Friedensnarrativ, was auch in Deutschland sehr stark ist, was immer wieder hervorgeholt wird, wo es also Parteien unterschiedlichster Couleur gibt am rechten und am linken Rand, die sich Frieden auf die Fahnen schreiben. Inwieweit sehen Sie dieses Friedensnarrativ auch als etwas, was sozusagen ein vielleicht auch ein deutscher Grundkomplex ist, wovon wir einfach nur sehr schwer loskommen und was uns am Ende genau an dem hindern wird, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich verteidigungsfähig zu werden?
Ja, das ist das Kaugummi, von dem ich sprach, nicht? Das klebt irgendwie an uns, aber wir lassen es auch gerne unter unserem Schuh kleben, weil das ja auch intellektuell und politisch und auch sonst wie bequem ist. Ich meine, wie Sie schon sagen, wer schreibt sich nicht gerne auf die Fahnen, für Frieden einzutreten? Das ist nur, mit Verlaub gesagt, eine irrelevante, aus meiner Sicht irrelevante Beobachtung. Diejenigen, die allen Grund haben, sich über Frieden Gedanken zu machen und das auch tun, sind die Ukrainer. Wir sind doch von dem Krieg gar nicht betroffen. Nicht wirklich. Auf unsere Häuser hagelt es keine Schaddrohnen. So, und unsere Familien werden nicht irgendwie im Baumarkt zerfetzt. Und Mariupol liegt in der Ukraine. Und die Kinder, die da verschleppt worden sind und die 20.000 Menschen, die da verscharrt liegen, die liegen eben hier nicht in Kiel. Also, was ich damit sagen will, ist, von den AfD-Menschen und der BSW-Polemik mal abgesehen, die ja ganz offen nur die Kapitulation der Ukraine gegenüber Russland fordern und sich selbst offensichtlich auch gerne in dieser unterwerfenden Rolle gegenüber Putin sehen.
Mhm.
Wenn ich von denen mal absehe, was hält uns denn davon ab, uns an die Seite der Ukrainer zu stellen und zu sagen, ihr habt einen Friedensplan vorgelegt. Und Herr Zelensky, Präsident Zelensky, läuft seit über einem Jahr durch die Welt und versucht, Unterstützung dafür einzufangen. Und ihr habt auch einen Victory Plan vorgestellt. Und ihr sagt uns ganz genau, wie ihr euch das vorstellt und wie, also was sozusagen gemacht werden muss von unserer Seite. Warum tun wir es dann nicht? Warum sind wir in unserer eigenen Blase und ergehen uns permanent in dieser Friedensdebatte, die von der Realität ja doch abgekoppelt ist? Also ich würde mir wirklich wünschen, wir hätten zumindest mehr Empathie für die Opfer dieses Überfalls. ist ein brutaler Überfall, so wie damals Hitler Polen überfallen hat oder wir die Sowjetunion, also die ehemalige, also das nationalsozialistische Reich, die Sowjetunion überfallen hat. Das hat doch die gleiche Qualität, wo Menschen wirklich dahingemeuchelt werden. Also mehr Empathie mit dem Opfer, nicht irgendwie Opfer und Täter umkehren oder auf eine Stufe stellen und auch nicht bereit sein, mit dem Aggressor, einem international anerkannten Kriegsverbrecher, auch noch fröhlich zu telefonieren und zu sagen, damit ihr Deutsche euch da ein bisschen besser fühlt mit eurer Friedenssehnsucht, rufe ich den aber an und vielleicht treffe ich mich auch mit ihm. Also was ist das für eine Botschaft? Und was ist das für eine Botschaft, die in der Welt ankommt?
Das war unser History and Politics Podcast mit Stefanie Babst über Deutschlands kompliziertes Verhältnis zu den Themen Sicherheit, Strategie und NATO. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich habe aus diesem Podcast 3 Dinge mitgenommen. Erstens, Deutschland braucht dringend einen Perspektivwechsel auf die Themen Sicherheit und Strategie. Wir müssen die Friedensdividende, die wie ein Kaugummi unter unseren Sohlen klebt, so wie Stefanie Babst es gesagt hat, schnellstmöglich abstreifen. Zweitens, das lange Telegramm des US-Diplomaten George Kennan von 1946 beschreibt einen Wandel in der Wahrnehmung der damaligen Sowjetunion, der für uns heute durchaus hilfreich sein kann. Vom Partner und Verbündeten im Zweiten Weltkrieg hin zum Gegner und zur Bedrohung im Kalten Krieg. So war das damals. Die Frage ist, wie gehen wir mit Russland heute um? Wie ändern wir unser Bild von Russland? Und drittens und letztens, die Bedrohung der deutschen und europäischen Sicherheitsordnung durch Russland muss zu konkreten politischen und gesellschaftlichen Veränderungen führen. Unsere Demokratie, unsere Gesellschaft, beides muss wehrhaft werden. Nicht nur auf dem Papier, sondern in der Praxis. Weitere Hinweise zu Stefanie Babst und zu dieser Folge haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt. Auf der Website der Körber Stiftung gibt es alles, was für Sie rund um die Aktivitäten unseres Bereichs Geschichte und Politik interessant sein könnte. Und natürlich gibt es dort auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und vielleicht sogar eine entsprechende Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform abgeben für uns. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp@körber-stiftung.de. Die nächste Folge, das kann ich schon mal verraten, mit dem Historiker Sören Urbanski zum Verhältnis zwischen Russland und China, erscheint übrigens Ende Februar 2025. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis bald, machen Sie es gut und wie immer, tschüss aus Hamburg.